Ein Bewerber wurde in das Büro des Direktors einer größeren Firma geführt und der Direktor saß an seinem Schreibtisch und sagte, sehen Sie, das ist die einzige Stelle, die wir frei haben, ist die des stellvertretenden Direktors und die möchte ich Ihnen gerne anbieten. Es bedeutet, dass mir alle drängenden Verpflichtungen und alle Sorgen abnehmen. Oh, sagte der Bewerber, ist ja eine schwierige Aufgabe. Wie viel wollen Sie denn dafür bezahlen? Ach, sagte der Direktor, das ist mir schon 20.000 Euro im Monat wert. Sagte der Bewerber, wenn ich die Frage mir erlauben darf, woher wollen Sie denn so viel Geld nehmen? Das wird Ihre erste Sorge sein, sagte der Direktor. Wir beschäftigen uns heute und an den nächsten Sonntagen mit Lebensfragen. Also nicht mit vielleicht so Alltagsfragen, die nicht so eine starke Relevanz haben, wie beispielsweise solche Fragen, geht das Licht im Kühlschrank wirklich aus? Oder warum drücken wir die Knöpfe von Fernbedienungen fester, wenn die Batterien fast alle sind? Sondern um Lebensfragen, wohin mit meiner Angst? Wie können Freundschaften gelingen? Oder heute, wie werde ich mit Sorgen fertig? Und die Bibel ist an dieser Stelle überraschend simpel in dem, was sie uns empfiehlt. Und wir haben das vorhin schon in dem Bibelvers gehört. Philipper 4, Vers 6 wird uns das ganz einfach gegenübergestellt. Und ich möchte auch diese einfache Gegenüberstellung durch diese Predigt beibehalten und sie erläutern, was sie im Einzelnen bedeutet. Sorge nicht, sondern bete. In Philipper 4, Vers 6 heißt das ja im Zusammenhang, macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihn. Tut es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. Oder wir sehen das auch in der Unterweisung durch Jesus in der Bergpredigt. Quält euch nicht mit den Gedanken an morgen. Der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last hat. So hat es Jesus in Matthäus 6, Vers 34 formuliert. Und so gehen wir zuerst einmal ein auf dieses Sorge nicht. Das klingt für uns ja vielleicht zu simpel. Da sagen wir ja, das ist ja schön gesagt, aber das ist ja genau unser Problem, dass wir die nicht loswerden. Was bedeutet das? Wenn wir anschauen, in welchem Zusammenhang sowohl Paulus im Philipperbrief als auch Jesus in Matthäus 6 dieses Wort von der Sorge behandelt, dann sehen wir, dass er durchaus sehr genau weiß, was uns beschäftigt und wie die Not und die Last aussieht. Und er uns empfiehlt, dass uns das nicht quält, die Sorge nicht quälen soll. Und bei beiden entdecke ich, dass sie die Sorge entlarven wollen. Entlarve die Sorge, meine ich, so kann man auch das Sorge nicht ausdrücken. Entlarve die Sorge nämlich als Räuber. Entlarve die Sorge als Räuber. Sorgen sind Räuber von Freude, von Gelassenheit, von Hoffnung und sie halten uns davon ab, Herausforderungen anzunehmen. Sie rauben uns das Jetzt und Hier, weil wir uns mit morgen auseinandersetzen und den halben Tag heute schon mit morgen beschäftigt sind. Und Jesus sagt, genau diese Entlarvung muss stattfinden. Und Jesus entlarvt das, indem er sagt, ihr müsst euch doch vor Augen halten, dass ihr letztlich mit euren Sorgen keine Veränderung des morgigen Tages hervorruft. Nämlich nicht mit den Sorgen, die Jesus hier anspricht, mit dem ängstlichen Zersorgen. Entlarve also die Sorge als Illusion. Sorgen sind, in der Regel zumindest, ja, wir unterscheiden also zwischen Fürsorge, dem positiven für etwas Sorgen und dem Zersorgen. Was Jesus und auch Paulus hier ansprechen, ist dieses ängstliche Zersorgen und Grübeln. Wie wird das? Schaffe ich das? Bin ich dem gewachsen? Und diese Sorgen sind in der Regel irreal. Das heißt, die Sorge ist immer noch größer als der Worst Case. Das Horrorgebilde, das bei manchen vor dem inneren Auge abläuft, ist viel größer als die schlimmste Wirklichkeit. Und deshalb hat Sorge eine zerstörerische Kraft in sich selbst. Und das ohne, dass wir davon einen produktiven Nutzen haben. Jesus sagt, wer kann dadurch, dass er sich sorgt, sein Leben auch nur ein kleines Stück verlängern? Es ist unmöglich. Ihr habt euer Leben nicht in der Hand. Und dadurch, dass ihr euch grübelnd zersorgt, gewinnt ihr für euer Leben nichts. Nein, ihr verliert sogar. Es zerrinnt euch zwischen den Fingern. Und entlarve die Sorge auch als ein Gefühl des Ungeschütztseins. Ein Forscherteam hat sich einmal damit beschäftigt und viele Menschen befragt dazu, woher so ihre Sorgen stammen, und sind dem so ein bisschen auf die Spur gegangen und haben als Ergebnis dann formuliert, ein Mensch sorgt sich, wenn er sich ungeschützt fühlt, wenn er sich angreifbar fühlt und ja, sich mit dem Gefühl auseinandersetzen muss, mit dieser Situation werde ich nicht fertig. Das ist also diese Seite des Sorge nicht. Entlarve die Sorge. Und ich glaube, dass Jesus zunächst einmal sich wünscht von uns, dass wir seinen Gedanken folgen und sagen, ja, wenn ich mich dem Zersorgen aussetze, dann nehme ich ein Stück von dem weg sozusagen, was Gott eigentlich mir schenken möchte. Denn Gott plant meine Zukunft und möchte gerne Gutes für mich bereithalten. Und ich grüble und zersorge mich um das Morgen, das doch in Gottes Hand steht. Und darum sagt Jesus als erstes, bitte lasst diese Sorgen los, entlarvt sie als etwas, was euch nicht nutzt. Und dann aber, meine ich, sowohl bei Paulus als auch bei Jesus zu entdecken, dass sie sehr praktische Vorstellungen davon haben, was es bedeutet und wie der Weg, die Wege zum Entsorgen führen. Was setzen wir also dagegen? Und ich möchte das formulieren, dieses Sondern bete, einmal anders formulieren, um uns das bewusst zu machen. Und zwar mit dem Ausdruck, schaffe Räume des Vertrauens. Schaffe Räume des Vertrauens. Wenn wir genau hinsehen, wie Jesus über die Sorge spricht, und wir haben das gerade auch in den Lesungen gehört, Jesus ist ja jemand, der Sorgen sehr genau kennt, der genau um die Last menschlichen Lebens, auch der Alltagsbewältigung weiß. Er hat mal beispielsweise im Gespräch mit Leuten gesagt, ja, ich weiß nicht, wo ich abends einen Schlafplatz finde. Und das geht meinen Jüngern auch so. Wir sind auch mit Alltäglichkeiten, haben wir natürlich zu tun. Er kennt diese ganzen Situationen und die ganze Last. Aber für Jesus ist das Gegenteil von Sorgen nicht Sorglosigkeit. Deshalb sagt er ja, lasst es doch damit genug sein, dass ihr für den jeweiligen Tag sorgt. Und das ist also eine positive Form der Fürsorge. Jesus sagt also wirklich, weise seid ihr, wenn ihr dem Zersorgen etwas anderes gegenüberstellt. Nicht die Sorglosigkeit, dass man so in den Tag hineinlebt und denkt, na ja, ach, es wird schon alles jemand anders regeln und vielleicht denkt man da am ehesten so, dass die eigenen Eltern das regeln, was man selber verbockt oder ähnliches. Das ist hier gar nicht gemeint. Nein, das Gegenteil von Sorgen ist bei Jesus Vertrauen. Und deshalb schaffe Räume des Vertrauens. Jesus hat dieses Simplify Your Life, was in der Bergpredigt auftaucht, ja nicht selbst erfunden. Diese Art Lebensweisheit, gute Lebensweisheit, gab es auch schon zur gleichen Zeit und schon vor Jesus in der Lehre von Rabbinern. Also verschiedenen jüdischen Lehrern, die solche Lebensweisheiten weitergaben und sagten, sorgt doch nicht für morgen, sondern lasst doch daran genug sein, dass ihr für diesen begrenzten Raum des heutigen Tages Vorsorge trefft. Und genauso gibt es ja heute, wenn Sie Literatur sehen, gibt es sehr viele auch gute Ratgeber dazu, wie wir Sorgen begegnen können. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen normaler Lebensweisheit und dem, was Jesus sagt. Jesus sagt nämlich, es gibt einen Grund dafür, dass ihr vertrauen könnt und euch nicht zersorgen müsst. Und dieser Grund ist schlicht darin, dass wenn ihr zu Gott gehört, dass ihr einen ganz anderen Status habt. Ihr seid seine Kinder, ihr seid also sozusagen in seiner Hand und er sorgt für euch. Und das ist der Grund, warum ihr nicht zu sorgen braucht. Er sorgt für eure Zukunft, nicht ihr. Er ist euer Vater, der alles in der Hand hat und der in die kleinsten Regungen und Bewegungen in der Schöpfung wahrnimmt und registriert, der die Pflanzen wahrnimmt und sie wunderbar geschaffen hat, der mitkriegt, wenn ein Tier ums Leben kommt. So sagt Jesus das, redet von Spatzen in diesem Zusammenhang und sagt dann, und ihr seid doch noch viel mehr wert. Du als Person hast doch bei Gott noch einen viel größeren Wert. Er hat dich als Gegenüber gemacht, um mit dir zu kommunizieren. Du bist in seinen Augen ein unglaublich wertvoller Mensch. Und wenn du sein Kind geworden bist, dann hast du diese besondere Stellung des Vertrauens, mein Vater wird es richten. Mein Vater wird Sorge tragen für meine Zukunft, nicht ich selbst. Ich möchte dafür ein Beispiel bringen von einer Missionarin, Mary Slessor, eine Missionarin des 20. Jahrhunderts, die davon schreibt, dass sie nach einem ganz strapaziösen und anstrengenden Tag versucht, in einer provisorischen Hütte im Dschungel zu schlafen. Ich zitiere: Ich stellte eigentlich keine allzu hohen Ansprüche mehr an mein Bett. Aber während ich so auf einem Stapel dreckiger Bretter lag, die mit dem Abfall von Maishülsen bedeckt waren, umgeben von unzähligen Ratten und Insekten, drei Frauen und einem 3 Tage alten Baby neben mir und mehr als einem Dutzend Ziegen und Schafe draußen, wunderte ich mich nicht mehr darüber, dass ich kaum schlafen konnte. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. In meinem Herzen jedoch hatte ich eine durchaus gemütliche Nacht. Das ist der entscheidende Unterschied. In meinem Herzen jedoch hatte ich eine durchaus gemütliche Nacht. Und das habe ich schon häufiger von Menschen gehört, auch gerade bei Krankenbesuchen, von Menschen gehört, die sagten, also, ja, geschlafen habe ich nicht, konnte ich nicht. Warum auch immer. Weil man, wenn man krank ist, manchmal in Lagen liegen muss, in denen man sonst nicht liegen darf. Aber es Menschen sagen, ich habe, während ich wach liege nachts, ein inneres Vertrauen, einen inneren Frieden und muss mich nicht mit Sorgen herumquälen. Und ich denke, das ist ein Geschenk Gottes. Räume des Vertrauens schaffen, dazu 2 Hinweise. Das erste, um eine veränderte Einstellung beten. Ich meine, dass es nicht umsonst im Philipperbrief ein ganz enger Zusammenhang ist zwischen dem Sorget nicht, sondern betet und dem Danken. Dankt für alles, was er euch geschenkt hat. Ich denke, dass es wirklich so ist, wie das in diesem einfachen Spruch heißt, loben zieht nach oben, dass wir dadurch, dass wir unsere Blicke auf Gott richten und von Herzen danken für das Gute, was wir geschenkt bekommen. Und ich erlebe oft, dass die dankbarsten Menschen manchmal selbst solche sind, denen es vielleicht äußerlich gar nicht so gut zu gehen scheint. Und sie trotzdem eine unglaubliche Dankbarkeit ausstrahlen. Das kennen Sie vielleicht. Und das bedeutet, dass ein Mensch sich wirklich an Gott freut und daran freut, was Gott ihm geschenkt hat. Und dankbar ist in seinem Herzen. Und ich glaube, dass hier eine veränderte Einstellung zugrunde liegt, aus der heraus jemand sagen kann, die Sorgen verfliegen, weil ich mich freue an dem, was Gott mir schon geschenkt hat. Und so sagt es Jesus auch in diesem gleichen Zusammenhang, dass er sagt, wenn euch die Sorgen zu schaffen machen, dann schaut euch doch um, schaut doch, was Gott für euch gemacht hat, wie er die Schöpfung gestaltet hat für euch, wie er euer Umfeld gestaltet hat, eure Familie, euren Körper, wie Gott euch beschenkt hat. Das schaut euch doch bitte an. Und wenn Gott seine Schöpfung versorgen kann, wie viel mehr wird er euch versorgen? Und ich glaube, dass mit dieser veränderten Einstellung beten auch dazu gehört, dass wir sehr bewusst den heutigen Tag jeweils angehen und uns selber auch einen Riegel davor setzen, uns für den nächsten Tag zu zersorgen. Man fragte den schwedischen König Gustav V., wie kommt es, dass Sie auch im hohen Alter noch so aktiv sind? Ja, sagte der König, ich lese jeden Morgen die Todesanzeigen in der Zeitung. Und wenn ich meinen eigenen Namen nicht darunter finde, dann mache ich mir weiter keine Sorgen und gehe Tennis spielen. Das ist so eine Art, ja, vielleicht kann nur so ein König reden, sage ich mal, aber ich denke, es ist eine königliche Einstellung. Und wenn ich das richtig verstehe, wie Jesus mit seinen Jüngern redet, dass sie Königskinder sind und sagt, ihr seid, habt doch euer Vater im Himmel weiß doch das, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet, dass das die richtige Einstellung ist, sich als ein Kind des größten Königs zu verstehen. Und bei Paulus taucht das genauso auf, wenn er sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und ein zweiter Hinweis, um Ordnung im Herzen beten. Also wir sind noch bei diesem, Sorge nicht, sondern bete. Bei diesem Teil sind wir. Und ich meine, dass es wichtig ist, um Ordnung im eigenen Herzen zu beten. Wie es auch ausgeht, die Zukunft heißt Christus. Das könnte fast eine Überschrift sein in dem Philipperbrief. Und genauso aus Philipper 3, Vers 20. Wir haben schon jetzt Bürgerrecht im Himmel bei Gott, dem Vater. Von dort her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Vielleicht ist Ihnen das schon häufig mal beim Durchlesen in Philipper 4 aufgefallen, dass unmittelbar, bevor es heißt, macht euch keine Sorgen, steht, der Herr kommt bald. Das heißt, hier ist auch eine Ordnung der Gedanken von Paulus vorgenommen, den Blick zunächst auf das zu richten, was Gott vorhat, und dann auf das, was mich bewegt. Und dass ich von dem her, dass ich weiß, was Gott vorhat, von dem her auch selber beruhigt in meinen Tag gehen kann. Gordon MacDonald, der Pastor und Schriftsteller, gebraucht für diese Ordnung des Herzens ein Bild, das ich sehr treffend finde, von einem großen Schiff und der Kommandobrücke eines Schiffes. Der Kapitän war nicht auf der Kommandobrücke, sondern der erste Offizier war am Steuer, und der Kapitän nahm aber in seiner Kajüte wahr, dass das Schiff kurz hintereinander starke Kursänderungen vornahm. Und da sie sich in einem schwierigen Gewässer befanden, wurde der Kapitän unruhig und ging auf die Kommandobrücke. Und auf der Kommandobrücke angekommen, fragte er seinen ersten Offizier, ist alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung, sagte der erste Offizier. Und der Kapitän schaute herum, sah, dass dort eine konzentrierte Wachsamkeit herrschte auf dieser Kommandobrücke, und sagte dann, ich habe auch den Eindruck, dass alles in Ordnung ist, und ging wieder. Und das ist ein schönes Bild dafür, wie es in dem Raum unseres Herzens aussehen kann, wenn sozusagen Gott am Steuer steht. Dass wir, wenn Kurswechsel sind, ob die nun durch Stürme oder dadurch, dass man einer Situation ausweichen muss, hervorgerufen werden, dass wir dann auf die Kommandobrücke sozusagen unseres Lebens kommen und merken, trotz dieser vielen Kursänderungen, es ist alles unter Kontrolle, weil Gott am Steuer steht und uns sagt, es ist alles in Ordnung. Und dann können wir sagen, ich habe auch den Eindruck, dass alles in Ordnung ist. Wenn Gott mir das zusagt, dass er für mich sorgt und dass er es gut führt, dann vertraue ich dem und kann mich wieder getrost schlafen legen, um in diesem Bild zu bleiben. Und ich glaube, dass unser Herzensraum ein Raum des Vertrauens sein kann, der wie so eine Kommandobrücke ist, in der konzentrierte Wachsamkeit ist, aber in der das Bewusstsein da ist, ja, Gott sorgt vor. Und deshalb glaube ich, die Kommandobrücke oder den eigenen Herzensraum in Ordnung zu bringen, kann auch besonders dadurch geschehen, dass wir morgens den ersten Gedanken, das erste Wort an den richten, dem unser Leben gehört. Und alle Nervosität, alle Sorgen, alle Verfehlungen, alle Ängste fliehen vor dem, der über dem Tag steht. Und zuletzt noch ein Wort dazu, wenn wir selber nicht beten können, sondern andere für uns beten müssen. mit Gott durch schwere Zeiten gehen, für sich beten lassen. Ich hoffe und erwarte voller Zuversicht, sagt Paulus in Philipper 1, Vers 20, dass Gott mich nicht im Stich lässt. Und es gibt viele Situationen, in denen wir vielleicht selber nicht mehr beten können. Ich erinnere mich an einen Brief, den wir von Freunden bekamen, die uns dann im Brief berichteten, dass unsere Freundin krank geworden war, schwer krank und auf Intensivstation lag und das Bewusstsein verlor und die Ärzte um ihr Leben kämpften. Und ihr Mann wurde dann nach Hause geschickt, weil er nach um 2 oder 3 Uhr nachts und saß zu Hause und betete dort weiter. Und dann schrieben sie im Brief und so gegen 5 Uhr morgens merkte er plötzlich, während er betete, dass Gott ihm das zusagt, es wird gut werden. Und dass für ihn so ein innerer Friede einkehrte, wie der auch in diesem Text hier beschrieben ist. Und so erleben das manchmal Beter und so erleben das manchmal auch Menschen, für die gebetet wird. Und ich möchte Ihnen, um das zu erläutern, von einer Schriftstellerin vorlesen, von Bianca Bleier, zeitgenössische Schriftstellerin. Vielleicht kennen das manche von Ihnen, Tagebuchaufzeichnungen. Und ich finde das sehr treffend ausgedrückt und eine Erfahrung, die ja auch viele von Ihnen schon gemacht haben. Zur Erläuterung, wenn hier von einem Werner die Rede ist, das ist ihr Mann. Alle Berge vor der OP sind bewältigt. Die nächste ist die OP selbst. Noch erscheint sie mir unwirklich. Ich fühle mich hilflos. Als kleines Kind saß ich vor einer Augenoperation einen ganzen Tag lang auf dem Schoß meiner Mutter und weinte herzzerreißend. Ich will nicht operiert werden. Wem kann ich jetzt damit in den Ohren liegen? Jetzt wünsche ich mir, dass ich die Narkose gut vertrage, dass ich nicht in Panik gerate in den Stunden davor und dass die Kinder nicht so traurig sind. Eine Freundin schreibt mir, das möchte ich für dich jetzt beten, dass Gott dich, ganz unabhängig von den äußeren Umständen und Erfahrungen der Vergangenheit, übernatürlich durch die ganze Sache hindurchträgt. Dass all das nur dazu dient, dass du seine Gegenwart, Macht und Fürsorge besonders erlebst, ihn noch besser kennenlernst. Wirf alle Sorgen auf ihn. Sie wünscht mir Philipper 4, Vers 6, macht euch keine Sorgen, ihr dürft Gott um alles bitten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Gott wird euch seinen Frieden schenken, der Frieden, der all unser Verstehen, all unsere Vernunft übersteigt. Das Wunder ist, dass ich diesen Frieden tatsächlich spüre. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich schreibe Karten für die Kinder und verstecke sie mit ihren Lieblingssüßigkeiten unter ihrem Kopfkissen. Ein letzter Saunaabend, friedlich schlafe ich in Werners tröstenden Armen ein. Morgen früh fahre ich ins Krankenhaus und das eigentliche Wunder ist, dass da wirklich einer ist, der mich unendlich sanft in seinen Händen hält. Ich habe immer noch keine Panik und finde keine natürliche Erklärung dafür. Der Friede, der allen Verstand übersteigt, begleitet mich ins Stationszimmer. Ich habe gebetet, dass ich nicht vor Werner und den Kindern weine, und ich schaffe es. Es hilft uns allen. Ich befinde mich in einem kaum beschreibbaren Zustand. Es ist wie Sitte. Ich frage den Stationsarzt, warum ich 2 Drainageschläuche brauche. Er antwortet, ich hole den operierenden Arzt. Ich warte in einem luftleeren Raum. Der Oberarzt setzt sich auf mein Bett. Ungeheure Angst überfällt mich. Er sagt, wir mussten die ganze Schilddrüse entfernen. Der Knoten war ein Karzinom. Damit habe ich nicht gerechnet. Mechanisch greife ich zum Telefonhörer und rufe Werner an. Ich habe Krebs. Eine Freundin ruft mich an. Ich habe da einen Bibelvers auf meinem Kalenderblatt, von dem ich mich frage, ob er vielleicht für dich ist. Aber er erscheint mir gar nicht angemessen. Ich sage bebend, bitte lies ihn einfach, mir geht es sehr schlecht, ich habe Krebs. Da liest sie, stärkt die kraftlosen Hände, lass die zitternden Knie wieder fest werden. Sagt denen, die sich fürchten, fasst neuen Mut. Habt keine Angst mehr, denn euer Gott ist bei euch. Gott selbst kommt, um euch zu helfen und euch zu befreien. Bevor ich in Verzweiflung versinke, ist Gott da. Meine Gefühle drehen sich im Karussell. Ich stehe an einem Scheidepunkt. Leben, Tod, Siechtum. Ich stehe am Fenster vor dem dramatisch roten Abendhimmel und bin gleichzeitig froh darüber, dass ich an die Realität des Himmels glaube, dass ich dort aufgenommen werde und es mir gut gehen wird für immer. und voller Angst darüber, dass das Tor so eng ist, der Weg so schwer. Ich möchte in dieses Naturschauspiel hinausschreien. Gott, wenn schon tot, warum so widerwärtig grausam? Warum machst du es uns so schwer, von hier wegzugehen? Das Thema Sterben rührt eine archaische Angst in mir auf. Man kann lange so leben, als stünde einem alle Zeit der Welt zur Verfügung. Dabei vergisst man leicht, dass das erst im nächsten Leben der Fall ist. Heute weiß auch der letzte Zipfel meines Ichs, mein Leben kann jederzeit zu Ende sein. Ein Freund schreibt, liebe Bianca, auch wenn wir alle noch ziemlich geschockt sind, die Befehle an die Engel sind längst ausgegeben. Die Boten unseres himmlischen Vaters schieben an deinem Bett rund um die Uhr Wache. Er selbst ist da und hat deine Sache in die Hand genommen. Und noch ein guter Grund, warum alles gut wird. Wir haben das schon fest eingeplant, mit dir und Werner alt zu werden, auf einer Bank bei einem Glas Rotwein den Sonnenuntergang am Meer zu bestaunen, zu lachen, zu erzählen. Also beten und vertrauen wir, dass du wieder gesund wirst. Wir lieben dich. Ich spüre, wie treu Gott ist, obwohl ich am Abgrund stehe. Ich brauche Hilfe, kann aber nicht in der Bibel lesen. Sie ist mir zu groß. Ich lese noch einmal Angelas Mail. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft Gott um alles bitten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Gott wird euch seinen Frieden schenken, den Frieden, der all unser Verstehen, all unsere Vernunft übersteigt. Ich möchte gern mit Ihnen beten.